Willkommen bei Anima Mundi, dem Podcast über die Kunst des ganzheitlichen Erfolges. Hier sprechen wir mit UnternehmerInnen, VisionärInnen, Entscheidern und Menschen mit Verantwortung über innere Klarheit, mentale Stabilität, Haltung und den Mut, von innen zu führen. Hier sprechen wir über das tiefe Bewusstsein, dass Körper, Geist und Seele untrennbar verbunden sind und über die Kunst des ganzheitlichen Erfolges. Heute freue ich mich auf das Gespräch mit unserem Gast, Herrn Dr. Patrick Banzig. Herr Dr. Patrick Banzig ist Arzt, Molekularmediziner und Longevity-Experte. Sein Herzensthema: gesund alt werden, und zwar mit Energie, Lebensfreude und klarem Kopf. Patrick verbindet in seiner Arbeit moderne Medizin mit den neuesten Erkenntnissen aus Molekularbiologie, Prävention und Lifestyle-Medizin. Servus, lieber Patrick. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer, wenn ich über mein Herzensthema Longevity sprechen darf.
Sehr, sehr schön. Das ist ja jetzt ganz aktueller denn je in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Vielleicht magst du noch ganz kurz sagen, wer bist du, wofür stehst du, was ist deine Mission?
Genau, mein Name ist Dr. Patrick Banzig, ich bin Arzt in Ausbildung zum Allgemeinmediziner mit einem Master und Bachelor in Molekularmedizin und habe es mir eigentlich so zum Ziel gemacht, Menschen zu helfen, gut und gesund zu altern, mit guter sozusagen Selbstwirksamkeit und Funktionalität auch noch im Alter, weil das oft, finde ich, das Problem ist, dass die Menschen erst zu spät handeln, wenn sozusagen schon Krankheiten aufgetaucht sind, mit Schmerz und Leiden dann verbunden sind, und mein Ziel ist sozusagen schon vorzeitig einzugreifen, dass es nicht so weit kommt und Menschen eben gesund zu altern lassen.
Nein, das klingt ja mega spannend. Wir bei Anima Mundi pflegen ja bekanntlich auch diesen präventiven Ansatz. Ja? Jetzt ist es aber immer so, Prävention ist, sage ich immer so, noch nicht sexy, aber wirksam und effektiv. Wie machst du das? Wir Menschen sind ja eher so, dass wir erst wahrscheinlich dann beginnen, wenn es wirklich brennt. Unser ganzes Sozialsystem, ich möchte fast sagen, wir haben ja eigentlich gar kein Gesundheitssystem, so ein Krankheitssystem, wenn man es einmal frech formulieren darf. Aktiv werden die meisten ja immer erst dann, wenn es wirklich wehtut. Wie schaffst du hier die Brücke? Wie versuchst du die Menschen für diese präventiven Maßnahmen zu gewinnen?
Deshalb finde ich es ja so cool, dass gerade das Thema Longevity so präsent ist, weil es einfach ein modernes Wort ist für Präventionsmedizin. Also Longevity ist eigentlich nichts anderes. Jetzt Maßnahmen zu setzen, um Krankheiten zu verhindern und dadurch gut lange zu leben. Wenn ich jetzt gute Maßnahmen setze, um meine Lebensqualität und Gesundheit zu verbessern, führt das automatisch dazu, dass ich länger und gesünder lebe. Und das ist eben diese Challenge, wie man das Leuten am besten beibringt, weil einfach diese Maßnahmen, die man jetzt ergreift, die spürt man ja nicht sozusagen direkt. Also, oder anders gesagt, diese Risikofaktoren oder diese wie Bluthochdruck, Cholesterinwerte, das spürt man ja alles nicht. Und das kommt dann erst im Alter, wo dann die Wehwehchen kommen. Aber wenn man jetzt Maßnahmen setzt durch gesunden Lebensstil, also Ernährung, Bewegung, Schlaf, Regeneration, verbessert sich einerseits die Lebensqualität auch, das merkt man dann direkt. Und ich bin da der Fan, eben mit so kleinen Zielen zu starten, am liebsten mit der Bewegung, weil das spürt man sofort. Wenn ich jetzt laufen gehe oder ins Krafttraining gehe, habe ich sofort einen Dopaminausschuss und merke wirklich gleich Fortschritte, und das motiviert mich dann auch. Und dann kommt so die Ernährung und die Regeneration dazu. Also so langsam, ich erkläre das wie so ein Säulensystem. Unser Haus ist so ein Gesundheitshaus, das besteht aus 4 Säulen. Die erste Säule ist die Ernährung. Das, was wir essen, aus dem entsteht unser Körper. Dann haben wir die Bewegung. Das ist auch das Wichtigste. Unser Mensch ist evolutionär gemacht zum Bewegen. Wir waren Jäger und Sammler. Wir sind nicht gemacht für einen sitzenden Lebensstil. Dann kommt die Regeneration. Wir sollten ausreichend schlafen. Und dann aber auch das Soziale und Mentale, was oft vergessen wird. Also diese Zusammengehörigkeitsgefühl von Menschen, diesen Sinn im Leben zu haben, Purpose of Life, wo man weiß, aus Studien, Menschen, die einen Sinn haben im Leben, leben viel länger. Und einfach dieses Fundament gut zu bauen, wo man über kleine Maßnahmen jede einzelne dieser Säulen des Hauses stärkt und dadurch sozusagen für Krisenzeiten, für später sozusagen vorsorgt, wie für einen Kredit. Ich zahle jeden Tag mit gesunden Entscheidungen in dieses Haus ein, und das trägt mich dann mein Leben lang.
Das klingt ja sehr, sehr spannend. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen sind ja vorwiegend auch Unternehmerinnen, Unternehmer, Visionäre, ja. Entscheider. Was würdest du denen jetzt raten, wenn die sich jetzt denken, okay, das klingt ja alles sehr spannend, aber woher nehme ich die Zeit für diese Dinge? Ich bin eh schon in meinem Unternehmen so eingebunden und bin voll im Stress, um dieses Wort zu verwenden. Welche Ratschläge, welche Tipps würdest du denen da geben, ja, um dann doch sich die Zeit, sage ich einmal, für Selbstfürsorge zu nehmen?
Da gibt es ein kurzes Zitat, das kann ich jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, aber das heißt so viel wie es geht um Meditation. So meditiere jeden Tag 10 Minuten. Wenn du gestresst bist, meditiere jeden Tag eine Stunde. Mhm. Und ich finde gerade, je mehr ich Stress habe, desto mehr muss ich halt meinen gesunden Lebensstil priorisieren, weil die Gesundheit ist das Einzige und Wichtigste, was wir haben, und die haben wir halt nur einmal. Und wenn ich das jahrelang vernachlässige, dann kommen halt die Probleme schneller, als man denkt. Und ich gebe immer als ersten Tipp, um mit den Schlaf und die Regeneration zu priorisieren. Zum Beispiel der Chef von Amazon, wie heißt der, Jeff Bezos, genau, der schaut, dass er seinen Schlaf wirklich maximal optimiert, verbessert und auf seine 8 Stunden jeden Tag kommt, weil er sagt, er muss jeden Tag so wichtige Entscheidungen treffen und sein Unternehmen lebt von seinen Entscheidungen. Und die sind halt nur so gut, wie gut er schläft, weil wenn er nicht gut schläft, ist er vielleicht gestresster, trifft nicht so klare Entscheidungen, die er eigentlich treffen müsste, und deshalb ist für ihn das Wichtigste mal der Schlaf. Und das ist, finde ich, auch der Punkt, den ich immer gerne mitgebe, einmal den Schlaf zu priorisieren. Und da weiß man, dass einfach schon eine halbe Stunde mehr Schlaf so viele Benefits hat. Und oft ist jetzt dann das Ziel so mehr arbeiten, mehr leisten, mehr tun, und der Schlaf wird halt hinten angestellt, bis sich der Körper halt rächt. Mhm. Und eigentlich hat man mehr Benefit, wenn man mehr schläft, weil ich einfach untertags viel produktiver bin. Ich bin viel schneller, viel klarer und arbeite Aufgaben viel schneller ab, weil ich einfach mehr Fokus habe, als wenn ich jetzt sage, ich spare die eine Stunde beim Schlaf, dass ich, sag mal, nur 6 Stunden schlafe statt 7. Und diese eine Stunde weniger spare ich mir aber in dem Sinne nicht ein, weil ich den nächsten Tag langsamer bin.
Da habe ich ganz eine spannende Aussage gehört von einem Geschäftsmann, der gesagt hat, wie war das? Ich nehme meinen Schlaf ernst wie einen Geschäftstermin und ich komme immer pünktlich.
Ja, super.
Das habe ich mir auch gemerkt, weil das eigentlich ein guter Ansatz ist, weil sich selbst da auch die Wichtigkeit da wieder immer wieder wiederholen und vor Auge führen kann. Jetzt habe ich trotzdem mal, es ist ja interessant, was du jetzt alles sagst. Du bist ja selbst, hast ja das Medizinstudium gemacht in Österreich, nehme ich an.
In Innsbruck, genau.
In Innsbruck, wenn man jetzt sagt, wir sind ja hier auch, da geht es um Körper, Geist und Seele. Du hast ja auch schon angesprochen, das machen wir ja auch bei Anima Mundi, dass man sagt, okay, den Fokus auf Sinn und Verbundenheit legen, auf die Psyche, auf das Soziale. Es gibt ja heute schon viele Forschungen und aktuelle Studien, wie sich ein Sinnerleben in der Arbeitswelt oder generell auf das Immunsystem auswirkt. Und ich glaube, in Innsbruck gibt es sogar den Professor Dr. Schubert,
der sich mit
Psychoneuroimmunologie beschäftigt. Ja. Das ist ja fantastisch, wie er das auch beschreibt. Und das hat mich total inspiriert mit unserer Arbeit in Anima Mundi, weil er natürlich auch sagt, unser Immunsystem, unser Nervensystem, unser Hormonsystem spielt ja alles mit Kopf, da ist überall Gegenverkörper.
Ganz genau.
Aber wo im Medizinstudium, frage ich dich, wird die Psyche, das Soziale mitgelehrt im Curriculum? Das kommt nicht vor, das ist total körperlich fokussiert und behaftet. Und jetzt bitte, das möchte ich nur kurz sagen, und du möchtest vielleicht das für unsere Zuhörer erklären. Der hat das auch so erklärt, ich habe ein Immunsystem und zum Beispiel du hast ein Virus. Automatisch geht Information ins Hirn und sagt dann praktisch, wie nennt man das, Sickness Behavior. Sofort fühlst du dich müde, etwas aggressiv, eigentlich hast du das, bitte leg dich hin. Mhm. Was machen wir heute insbesondere? Sage jetzt einmal Selbstständige, die ja nicht einmal Zeit haben, 2 bis 3 Tage krank zu sein. Sie nehmen eine Tablette und dann geht es wieder weiter. Was sagst du als Arzt dazu?
Also zu deiner ersten Frage, im Medizinstudium lernt man das genauso viel wie zum Thema Ernährung und Prävention, also fast gar nicht. Und die Medizin ist halt vor allem auf die Pathogenese ausgelegt. Also Pathogenese heißt, wie entstehen Krankheiten und wie kann ich die dann behandeln? Aber bei Prävention und bei Longevity geht es um Salutogenese. Das heißt, was sind eigentlich die Faktoren, die die Gesundheit erhalten? Also Salutogenese, das ist auch so mein Ansatz. Was kann ich tun, um die Gesundheit zu stärken und nicht sozusagen die Krankheit zu behandeln? Also ist auch ein riesen wichtiger Punkt, Krankheiten zu behandeln. Und das ist extrem wichtig, dass wir da so viel Input und Wissen und Medikamente und Therapien schon haben. Aber das System wird sich das auf Dauer nicht leisten können. Die Menschen werden immer älter, wir leben zwar länger als je zuvor, aber die letzten Jahre sind geprägt von Leiden, Gebrechlichkeit, Angst, Schmerzen, Pflegebedürftigkeit, weil die Therapien immer besser werden und dadurch die Menschen halt auch länger leben. Aber diese Lebensqualität wird halt immer weniger im Alter, und das ist halt das Ziel der Longevity, einfach diese Lebensqualität und das Auftreten der Krankheiten maximal nach hinten zu verschieben. Also das ist mal das eine. Man lernt das halt leider im Studium so wenig, Ernährung und Regeneration und Mentale schon gar nicht. Und diese Vernetzung Psychoneuroimmunologie, das geht im Prinzip über unser Gehirn. Das ist der Hypothalamus, diese Achse nennt sich Hypothalamus, Hypophyse, Nebennierenrinnenachse. Und der Hypothalamus ist sozusagen eine Region im Gehirn, die dann das erste Signal zur Hypophyse schickt und die Hypophyse dann weiter zur Nebennierenrinde. Und diese Nebennierenrinde produziert dann Cortisol, das Stresshormon. Und das Hirn weiß oft auch gar nicht, zum Beispiel weiß man, dass eben auch soziale Faktoren ein riesiger Stressfaktor sind. Einsamkeit, soziale Ausgrenzung, Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Alter, Behinderung, Sexualität, das sind alles Faktoren, die das System permanent in einen Stresszustand versetzen und dann permanent Cortisol ausgeschüttet werden. Cortisol ist extrem wichtig, weil das damals evolutionär uns zu Jägern und Sammlern, also Flucht und Fight or Flight, wir mussten halt auf Gefahren schnell reagieren. Und dann sind wir gelaufen. Das heißt, durch dieses Laufen weg von der Gefahr haben wir das Cortisol abgebaut. Jetzt haben wir diesen chronischen Stress und bewegen uns aber gleichzeitig zu wenig. Das heißt, das Cortisol wird einfach nicht abgebaut und wir sind permanent in einem gestressten Zustand. Das könnte man zum Beispiel messen über die sogenannte HRV, Herzratenvariabilität. Das ist so ein Parameter, wenn man sich unser Nervensystem vorstellt, das besteht aus einem Sympathikus, das ist das Gas, das ist das Tun, das ist das Machen und einem Parasympathikus, das ist die Bremse, das ist das zur Ruhe kommen, wie ein Auto. Das muss schnell beschleunigen, aber auch im Notfall schnell bremsen können. Und wir in unserer Gesellschaft sind halt ständig am Gas, am Tun, am Machen und dieses Bremsen, dieses Entschleunigen, was auch so wichtig für die mentale Komponente ist, geht halt verloren. Und durch diese HRV kann ich das messen, wie gut diese Funktion aus Bremse und Gas funktioniert.
Aber jetzt eine Frage dazu. Ja. Das ist alles sehr, sehr spannend. Aber eine Frage, die ich mir schon stelle, spürt man das oder gibt es irgendwelche Warnsignale im Vorfeld? Spürt das? Du hast schon früher zwar gesagt, man merkt das nicht, logischerweise einen hohen Cholesterin oder einen hohen Cortisol oder was auch immer. Aber was würdest du sagen, gibt es trotzdem Warnsignale, wo man sagt, jetzt musst du wirklich einmal regenerieren, jetzt machst du zum Beispiel wirklich, wie du sagst, 10 Minuten oder eine Stunde Meditation oder, das ist ja das Tolle zum Beispiel, der Vagusnerv, der ja da auch angesprochen wird, das ist ja bei uns Kärntner, ich bin eine Kärntnerin, das Singen wirkt ja sich auch so positiv auf den Vagusnerv aus und ist dann eine Entspannung. Aber jetzt eben meine Frage, gibt es dann das oder hast du das schon erfahren, dass das plötzlich kommt, kommt das schleichend, wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist halt die Sache, der menschliche Körper ist ein Phänomen und kann halt ganz, ganz, ganz viel lange Zeit wegstecken, bis dann halt nicht mehr geht und das Cortisol ist genau das Ding. Das pusht uns, das erlaubt uns, Hochleistungen zu bringen und das verhindert sozusagen, dass wir diese ganzen Symptome oft merken und Leute, die dann ins Burnout kommen, die können dann oft gar kein Cortisol mehr bilden, bei denen ist das Gegenteil der Fall, die haben einen Cortisolmangel, weil die einfach schon so ausgelaugt sind und ausgebrannt sind, dass die dann einfach reagieren mit Erschöpfung, Müdigkeit und ausgebrannt sein.
Das heißt, denen fehlt dann eigentlich der Antrieb,
genau.
Depressive Verstimmungen oder Depressionen oder generell schon Depression wahrscheinlich, oder?
Genau, kann auch eine Ursache sein oder eine Folge sozusagen, aber das ist halt dieses, man merkt sehr oft, darum ist dieses Entschleunigen zur Ruhe kommen so wichtig, weil man dann oft auch erst merkt, wie geht es mir wirklich. Ich kenne es von mir, wenn ich jetzt viel leiste und dann Urlaub mache, dann bin ich die ersten zwei Tage meistens so ein bisschen deprimiert und denke mir, warum eigentlich? Ja, weil oft dann andere Säulen im Leben zu kurz gekommen sind, weil ich einfach sehr dieses, einem Part im Leben mehr Beachtung geschenkt habe und den anderen nicht. Und das äußert sich dann oft halt eben, wenn ich zur Ruhe komme. Oder Menschen werden halt krank, wenn sie zur Ruhe kommen. Der Klassiker.
Das ist bei mir eher der Fall. Das heißt, wenn ich wirklich dann Urlaub habe, dass ich dann die ersten zwei Tage, oder das ist nicht immer der Fall, aber das war, da muss man sich natürlich dementsprechend dann vorher schon bewusst machen, dass man regeneriert, aber dass man meistens ein bisschen kränklich wird.
Ja? Ja.
Dass das dann rauskommen darf, sage ich einmal, was man sonst unterdrückt offensichtlich, weil, wie du sagst, unser Mensch, unser Körper so genial eigentlich gebaut ist, dass er uns in den Stresssituationen sehr lange aufrecht hält.
Und im Prinzip ist ein Burnout sozusagen auch ein Schutz vom Körper, wo er sagt, stopp, jetzt geht's nicht mehr, jetzt ist die Notbremse. Und das wird halt oft, diese Signale werden halt oft ignoriert. Oft äußert sich es halt erst durch Schlafstörungen, Einschlafstörungen, nicht zur Ruhe kommen. Und da, wenn man halt merkt, da beginnt, dann sollte man wirklich mal schon langsam einen Gang zu runterschrauben oder halt mehr dieses Sollmodell priorisieren. Weil mit der Ernährung in Bewegung, Regeneration, einfach, dass man schaut, dass jede dieser Säulen möglichst gut stabil ist, dass ich optimal leisten und führen kann.
Ich möchte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, weil du früher gesagt hast, du bist eher der Verfechter von Salutogenese.
Ja.
Das ist ja eben genau auch bei Anima Mundi der Ansatz, wo wir ja von positiver Psychologie, weiß nicht, ob du das schon immer gesagt hast, sprechen. Nämlich, da geht es nämlich auch nicht darum, dass wir kranke Leute gesund machen, psychisch kranke, sondern dass wir sagen, okay, wie kommt ein gesunder Mensch, psychisch gesunder Mensch, trotzdem in seine authentische Exzellenz im Sinne von, das hat das gesamte innere Potenzial entfaltet, seine Ressourcen praktisch aktiviert, die innere Kreativität. Da gibt es ja einen, der gesagt hat, jeder Mensch, das gefällt mir richtig, sein Ansatz, der ist schon verstorben, das war ein Therapeut, jeder Mensch ist ein Künstler und hat den Genie in sich, wo er oft durch das ganze Schulsystem oder wie wir sozialisiert sind, Fehlerkultur und so weiter, ja eigentlich sehr stark unterdrückt wird. Wenn du jetzt in deiner Erfahrung, in deiner Ausbildung als Arzt, bei deiner Werdegang, wie gehst du mit dem um, mit Führung, mit Selbstführung? Was hast du erlebt von zum Beispiel auch von anderen Führungskräften dir gegenüber, wo du sagst, das hat mich eher demotiviert als motiviert. Was würdest du da, was ist da deine Lernerfahrung?
Also ich habe lange überlegt, so in welche Richtung will ich gehen. Und erst, wo ich dann wirklich dieses Herzensthema entdeckt habe, was ich so machen will, das ist das, was mir eigentlich die meiste Energie gegeben hat, sozusagen. Also einen Sinn finden in seiner Arbeit. Und das ist, finde ich, da der größte Antreiber, wo man die Arbeit sozusagen mit einem Sinn verbinden kann. Da gibt es ja so Regionen auf der Welt, die sogenannten Blue Zones. Das sind Regionen, wo Menschen möglichst also lange gesund alt werden. Und eine davon ist in Okinawa in Japan. Und da gibt es das Prinzip des Ikigais. Das ist sozusagen dieser Lebenssinn, wofür stehe ich eben nur früh auf? Das setze ich zusammen aus dem Beruf, aus der Berufung, aus dem, was kann ich auch finanziell daraus machen, weil man muss jeder irgendwie auch über die Runden kommen und auch die Mission, dass die Welt benötigt. Also ich finde, das sollte sich jeder mal fragen, was ist so mein Sinn oder was kann ich der Welt geben oder was ist so meine Inspiration, meine Herzensthemen. Wenn ich das schon mal mache, mich solche Fragen stelle, dann fühle ich auch ganz anders oder da fühle ich mich selber ganz anders, weil ich dann gerne aufstehe, weil ich weiß, mich geht der Tätigkeit gerne nach. Das ist mein Herzensthema.
Also Patrick, dein Wort in Gottes Ohr, das ist ja das, was leider Gottes, sage ich jetzt einmal so, in unseren Schulsystemen überhaupt nicht auch gelehrt wird. Weil das würde ja bedeuten, was du sagst, und da bin ich ja komplett bei dir. Deswegen haben wir auch das Unternehmen Anima Mundi gegründet, weil das ist mein Herzensthema, dass man sagt, schaut einmal nach innen. Wer bist du?
Genau.
Welche Werte hast du? Wo willst du hin? Was sind deine Stärken und was ist deine Vision? Und wenn du heute schaust, das ist genau das, was du jetzt hier ansprichst. Ja. Jetzt wissen wir heute anhand von aktuellen Studien, wie sich Sinn auf das Immunsystem auswirkt, auf unser Nervensystem auswirkt, welche Hormone frei werden, Dopamin, Oxytocin,
alles.
Aber trotzdem beschäftigen sich so wenig Menschen mit sich selbst. Und es gibt sogar Studien, wenn ich das noch kurz sagen darf, dass angeblich 2/3, haben sie gesagt, empfinden sie Sinn im Leben. Und nach dieser Studie sagen 2/3 der Deutschen ja. Wobei hier eben auch gesagt worden ist, das glauben sie nicht, weil viele das vielleicht sich gar nicht sagen, trauen oder sogar den Verdrängungsmechanismus dann eigentlich in Gang setzen und zu tun, als ob, und das bekannte Leid ist oft auch leichter auszuhalten, als den Mut zu haben, einmal wirklich in den Spiegel und zu schauen, sagen, wer bin ich, wo will ich hin? Weil, wenn man heute weiß, und du bestätigst das jetzt als Longevity-Experte, wie wichtig Sinn ist und sich dann fragt, wie viel beschäftigen sich wirklich damit? Und da möchte ich noch eins ganz kurz sagen, das ist nämlich auch ganz witzig, gerade weil du jetzt auch Mediziner bist, da gibt es ja ein Experiment, was wir gemacht haben. Weil gleichzeitig haben wir Menschen, die diesen inneren Widerstand, und da werden wir auch bei der Prävention noch einmal, wie man das macht, das ist nicht so einfach, nämlich die psychologische Reaktanz. Da haben sie gemacht, okay, geschaut, wie machst du das im Krankenhaus mit den Hygienemaßnahmen?
Ja.
Und dann haben sie zum Beispiel raufgeschrieben auf die Zettel, Hände desinfizieren. Und haben dann geschaut, wie das Pflegepersonal oder auch die Ärzte auf das reagieren. Und das haben viele nicht ernst genommen. Das dann war als zweite Variante, bitte Hände desinfizieren, mach es für dich so ungefähr.
Ja.
Es sind schon ein paar mehr gewesen, aber auch nicht so viel. Und beim dritten haben sie gesagt, bitte Hände desinfizieren, mach es für die Patientinnen und Patienten. Und dann ist der Wert extrem hinaufgegangen, weil sie vorher nicht Sinn gehabt haben. Ich kann einen Beitrag leisten mit meinem Verhalten. Trage ich dazu bei, dass der Patient schneller genesen kann oder weniger andere krank werden. Und wenn man sich das verinnerlicht, zeigt der Ganzelhaut, nämlich was das Wording bedeutet, um Menschen dorthin zu bringen, dass es ihnen besser geht und nur, dass sie das Gefühl haben, einen Beitrag leisten zu können. Das, was der Mensch tun muss, nämlich Händeseffizienz, ist immer das Gleiche.
Nur, wie man es rüberbringt.
Genau, und da sind wir wieder bei dem Sinn und beim Sozialen. Ja. Und das finde ich so spannend, in dem Moment, wo die merken, ich darf jetzt für einen anderen Fürsorge tragen, sind die bereit, es zu tun. Ja? Wie siehst du das? Was sagst du da zu diesen?
Finde ich ein super Input. Das ist ja auch das, was mich am meisten motiviert, wenn ich Vorträge halte zum Thema Longevity und mir dann die Menschen sagen, hey, das hat mir geholfen, das hilft mir, das gibt mir dann wieder einen Sinn und das motiviert mich dann noch besser zu werden, mich noch mehr fortzubilden oder noch mehr Inhalte sozusagen zur Verfügung zu stellen. Also das ist definitiv so. Man weiß ja, Studien, Menschen, die einen Sinn haben im Leben, leben viel länger. Das ist ja, das heißt jetzt, es muss ja nicht der Sinn nur in einem Beruf sein, es kann auch sein in einer Gemeinschaft, in einem Hobby, in der Familie, in meinen Kindern, in einer Religion, in der Natur. Also es ist ja, Sinn kann man in allem finden, man muss es nur suchen.
Man muss es nur suchen oder einfach einmal beginnen. Ja. Und da gibt es ja auch das, was ja auch so hilfreich ist, ist ja diese Dankbarkeitsübung. Ich weiß nicht, ob dir die Barbara Fredrickson was sagt.
Dankbarkeit sagt man ganz
klar. Nein, die hat ja eigentlich beforscht, wie wirken sich positive Emotionen, das ist ja auch das PERMA-Modell, auf das, was ein Fundament auch unserer Tätigkeit ist, wie wirken sich positive Emotionen, da gehört ja Dankbarkeit auch dazu, auf den Körper und auf die Psyche aus. Und jetzt, das ist ja der Wahnsinn, ist ja der Dankbarkeit betrifft ja immer die Vergangenheit. Ich bin jetzt dankbar für das, was in der Vergangenheit war und was passiert dadurch. Dadurch, das weißt wahrscheinlich du sogar besser, aber da werden ja auch wieder Glückshormone ausgeschüttet. Ja. Und dadurch kann ich auch wieder, wie soll ich sagen, das Hier und Jetzt, was oft jetzt in Zeiten wie diesen, wo es im Außen ja sehr unruhig ist, mehr Ruhe und Sicherheit und Stabilität empfinden. Also du magst das selber auch, was ich so mitbekomme, oder?
Also ich habe einen Kurs besucht, der war so gut, dass ich ihn zweimal besucht habe, um dann eine fortgeschrittene Revision von dem Kurs auch nochmal zweimal, weil das einer der besten Kurse war, der mein Leben verändert hat, nennt sich MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, ist von einem amerikanischen, ich glaube, Psychologen in den 80ern entwickelt worden, Jon Kabat-Zinn, für damals eigentlich Krebs- und Schmerzpatienten. Das ist ein achtsamkeitsbasierter Kurs, dauert 8 Wochen, ist eigentlich der best klinisch untersuchteste Achtsamkeitskurs, was das betrifft, wo man beginnt mit Bodyscan-Übungen und einfach das ganze Thema Achtsamkeit, weil einfach oft, wie du sagtest, die Menschen, wie spüren sie das, wenn es zu viel ist? Das spürt man halt gar nicht, wenn man nicht so achtsam ist und oft fehlt einfach nur das Bewusstsein. Wie geht es mir gerade wirklich? Was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Und wenn ich mich mit Achtsamkeit beschäftige und im Moment bin und einfach mal nur wahrnehme, was ist, ohne es gleich zu bewerten, dass ich sage, das ist schlecht, das ist gut, sondern einfach nur mal Bestandsaufnahme, das ist jetzt, kann ich mal reflektieren, was tut mir dann gut und was tut mir nicht gut.
Das ist ja eigentlich so der buddhistische Gedanke.
Genau.
Einfach sagen, was ist jetzt einfach ohne Glücksgefühle, ohne negative Gefühle, einfach neutral zu sein, was passiert gerade?
Und das ist ja das, sobald du das akzeptierst, gehen auch die Widerstände weg. Je mehr du gegen was ankämpfst und sagst, ich will jetzt nicht, dass das so ist und das stört mich, desto mehr kommt das ja zu dir zurück oder desto mehr kämpfst du ja, weil du kämpfst im Endeffekt nur gegen dich selber, wenn du eigene Widerstände hast. Deshalb ist halt diese Achtsamkeitsmethode so schön, wenn es dich einerseits ins Jetzt holt, da gibt es dann oft keine Angst und keine Angst ist ja oft nur was von der Zukunft, weil wenn du jetzt im Moment bist, kannst du ja aktiv was dagegen tun oft und Trauer ist ja oft was Vergangenes, aber dieses in den Moment kommen, das ist eigentlich eher neutral.
Ja, da darf ich noch ergänzen, was schon noch wichtig ist, um die Angst ein bisschen zu überwinden oder zu reduzieren, ist ja, das weißt du als Arzt noch besser, wenn ich eine Vision habe, dann ist ja mein präfrontaler Kortex aktiv, wo es um Zielplanung und so weiter geht und gleichzeitig das Angstzentrum, die Amygdala, ein bisschen offline geschaltet. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich gleichzeitig auch in die Zukunft blicke und sage, wo will ich einmal hin, wo du auch sagst, was ist der Sinn, wo will ich sein, so wie du auch sagst, du möchtest einfach die Welt ein bisschen besser machen durch den Longevity-Ansatz, wäre viel besser machen, dann hast du ein Ziel und dadurch weniger Angst vor dem, was im Außen passiert. Und da hätte ich ja die nächste Frage an dich. Was ist für dich etwas, was möchtest du anders machen als die Generation vor dir, beruflich und persönlich?
Eines einerseits eben die eigene Gesundheit mehr priorisieren. Ja. Und das ist halt die Challenge auch im als Beruf des Arztes. Man hat Nachtdienste, man weiß, Nachtdienste, Schichtarbeit erhöht das Risiko für Demenz, für Schlaganfall, für Diabetes. Das ist einmal schon eine große Challenge, dass ich selber meinen Schlaf priorisiere. Also mein Papa hat mit 50 einen Vierfach-Bypass benötigt. Und das ist auch für mich eine Motivation. Ich will nicht mit 50 schon...
Darf ich unterbrechen, was hat der Papa beruflich gemacht?
Der war Versicherungsvertreter.
Und wie hat er sich überhaupt nicht auf sich geschaut?
Genau, wenig. Also in jungen Jahren, also viel unterwegs gewesen, wenig. Also, aber es ist halt auch genetisch. Mein Onkel hat auch einen Schlaganfall gehabt. Also es ist einfach in der Familie schon ein höheres Risiko da. Das heißt, das ist schon mal eine Motivation einfach, dass es nicht so weit kommt, dass ich halt wirklich schaue mit Ernährung. Ich ernähre mich schon seit 20 Jahren lacto-vegetarisch, also kein Fleisch. Schau halt, dass ich regelmäßig Sport mache. Yoga ist sehr wichtig. Da habe ich auch eine Yogalehrerausbildung gemacht, mich ganz viel mit dem Thema beschäftigt und Meditation, also einfach, ich schaue, dass ich halbwegs, obwohl viel ist mit Krankenhaus und nebenbei Selbstständigkeit, trotzdem die Gesundheit nicht zu vergessen, weil die gibt es nur einmal.
Also das kann ich nur unterschreiben. Jetzt nur ein Schwank noch nicht, weil du sagst Yoga, ich hoffe, du hast da die richtige Yoga-Wear, weil Yoga macht dir viel mehr Spaß, wenn man das richtige Outfit hat.
Ja, das richtige ist Mindset.
Da geht's, ohne da Werbung machen zu wollen, weil die gibt's ganz eine spannende Yoga-Marke, die ja aus Plastikmüll auf Bali, ich sage jetzt nichts, da Yoga-Wear herstellt und die ist nicht
nur
nach
der Marke
wissen. Naja, wir dürfen ja da keine Werbung machen, ich glaube, die findet man schon, wenn man eingibt, dass man irgendwie, wie wird das Plastikmüll, muss man sich mal vorstellen, Yoga wäre hergestellt und das macht dazu fantastisch aus, das nur nebenbei, weil du machst noch mehr Spaß für Frauen, die ja zuhören.
Aber das ist ja auch genau bei Yoga, das ist was das Besondere ist. Bei Yoga geht es eigentlich nicht um die Bewegung. Yoga kommt eigentlich ursprünglich von buddhistischen Mönchen, die eigentlich meditiert haben. Die haben stundenlang meditiert und irgendwann haben sie gemerkt, sie können nicht mehr sitzen und deshalb haben sie diese Yoga-Übungen begonnen zu machen, um eigentlich länger und besser meditieren zu können. Die haben sich auch diese Übungen von Tieren abgeschaut. Darum kommen ja so viele Namen aus dem Yoga von Tieren. Abschauender Hund, die Kobra, die Taube. Und der Gedanke eigentlich vom Yoga ist eigentlich eher der Geist, also die Bewegung kam eigentlich erst danach.
Ich muss ganz ehrlich, ich habe schon viel mein Leben gelernt und mir Wissen angeeignet. Das habe ich noch nie gehört, dass das so entstanden ist. Also danke für den Input.
Es gibt das sogenannte Ashtanga-Yoga. Ashtanga heißt, es gibt 8 Säulen und Asana, die Praxis, ist nur eine davon. Der eine ist Yamas, das ist sozusagen die Ethik, wie ich mit der Umwelt umgehe. Niyamas ist die Ethik mir gegenüber. Dann gibt es Pranayama, das ist die Atemtechnik und Atemkontrolle. Asana, das ist eben die Körperübungen. Und die anderen weiß ich nicht mehr, die Ausbildung ist schon zu lange her.
Ja, aber mega spannend, wenn man jetzt das irgendwie fast ein bisschen spirituell auch sehen darf, dass ich eigentlich da vielleicht sogar eine Bewegung entwickelt als Ergänzung oder als Alternative zum christlichen Glauben, will ich es einmal so sagen darf, das geht ja sukzessive auch zurück teilweise bei uns da und wäre vielleicht ein Zeichen, dass die Menschen wirklich an irgendwas glauben möchten und irgendwas brauchen, an das sie glauben dürfen. Da gibt es ja auch Studien, Menschen, die wirklich gläubig sind und regelmäßig in die Kirche gehen, leben auch viel länger, sogar teilweise so laut Studien 10 Jahre länger als andere. Einfach, weil sie an etwas Höheres glauben. Und da wären wir ja schon bei der nächsten Frage an dich. Was gibt dir die Zuversicht? Woran glaubst du? Was gibt dir die Zuversicht, dass du mit deinem Ansatz, mit deiner Vision, mit deiner Mission da gut weiterkommst, dass du jeden Tag aufstehst und sagst, ich mach weiter?
Also zu dem ersten, was du gesagt hast, zu dem Glauben, ich glaube, das ist auch schwer zu sagen, ob es jetzt nur der Glaube ist. Ich glaube, das ist auch einfach die Gemeinschaft. Die Leute gehen dann vielleicht in die Kirche, haben eine Religionsgemeinschaft, einen Verein, kommen gemeinsam zusammen, tauschen sich über ihre Sorgen und Ängste aus. Also das ist sicher auch beim Glauben kein nicht zu unterschätzender Faktor, diese Gemeinschaftlichkeit oder diese Sinnhaftigkeit mit der Gemeinschaft und die Verbundenheit. Ich bin ein Teil von etwas Großem und von vielen und nicht nur isoliert. Und die zweite Frage, was mir den Glauben gibt, also einerseits, wenn ich sehe, wie ich den Menschen helfen kann, wie es ihnen dann besser geht, das motiviert mich extrem, wenn dann die Leute sagen, hey, dank dem war ich beim Arzt, habe die Vorsorgeuntersuchung gemacht und dank dir habe ich den Schlaf priorisiert und mir geht es jetzt besser, das motiviert mich eigentlich am meisten.
Sehr, sehr schön. Jetzt habe ich gleich, weil du jetzt da so gesprochen hast und die Verbundenheit, eine wichtige Frage, die wahrscheinlich schon sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen auch interessiert. Da gibt es ja diese Studie, wo sie gesagt haben, ein Glas Rotwein am Abend ist gesund, weil Resveratrol etc. Ja. Jetzt habe ich eine weitere Studie mir angeschaut, die sagen, na, es ist eigentlich nicht der Rotwein, weil diese Studie war ja aus Frankreich. In Wahrheit ist es nicht der Rotwein, der getrunken wurde, genau, sondern es ist die Gemeinschaft, weil die Franzosen, ich tue es einmal verallgemeinern, es gibt sicher auch Ausnahmen, aber weil grundsätzlich Franzosen in der Gemeinschaft den Rotwein trinken und durch diese Gemeinschaft der Rotwein sich positiv auswirkt und eigentlich nicht, dass der Alkohol per se. Dann habe ich wieder, das war glaube ich der Dr. Schubert eben aus Innsbruck, der auch sagt, man muss den Alkohol immer kontextbezogen sehen. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Gemeinschaft Alkohol trinke und dadurch möglicherweise, wie wir früher gesprochen haben, die Leute aber lockerer werden, vielleicht ihre Probleme erzählen, ein bisschen sich austauschen, lustig sein, kann der teilweise, soll jetzt bitte kein Aufruf zum Alkohol trinken sein, aber kann er teilweise sogar positiv wirken. Wenn ich aber jetzt Alkohol trinke, weil ich nach Hause komme von der Arbeit, depressiv bin, dann wirkt er sich negativ aus. Jetzt eine Frage an dich. Wie siehst du das mit dem Alkohol? Dürfen die Österreicher noch ein Glas am Abend trinken oder ist es komplett? Weil teilweise sagt man, Alkohol ist überhaupt das Schlimmste, was man. Es ist immer das Extrem. Wie siehst du das?
Also ich bin erstens kein Fan von Extremen und das ist, finde ich, auch ein Riesenproblem dieser Longevity-Bewegung, dass es immer ums Extrem geht und dass man, ich bin ein Fan dieses 80-20-Prinzips. 80% sollten passen, 20% nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens eine Instagram-Story auf meinem Account gemacht, wo ich zum Thema Osteoporose gesprochen habe. Ich war bei einer Fortbildung und habe mich am Weg heim gefilmt und sozusagen im Lift zum Thema Osteoporose was erzählt, wie wichtig Krafttraining ist. Und ein Kommentar war so, von wegen, du redest von Osteoporose, bist selber fett und fährst mit dem Aufzug.
Das habe ich gerade gelesen.
So. Und das ist halt einfach so absurd, weil die Leute einfach nur mehr dieses Extrem sehen. Und Longevity bedeutet für die nur mehr, ich muss so und so viele Kapseln nehmen und ich muss, also das ist nicht der Sinn meiner Meinung, weil das geht auf die Gesellschaftsebene eher.
Aber Patrick, sehen wir da genau jetzt bei dem, wo wir früher gesagt haben, der Widerstand. Das ist ja genau das Thema. Ich habe gestern auch, weiß nicht, ob ich das erwähnen darf, ich war gestern bei einer Veranstaltung und dann durfte dort auch auftreten auf der Bühne und dann kamen zwei auf mich zu, die auch Vertreter von, sage jetzt einmal, Mikronährstoffen.
Ja.
Ich sage jetzt nicht, welche Firma, ist ja ganz, ganz egal. Und die kam dann auf mich zu und hat gesagt, der Wahnsinn ist der, das war eher negative, wir bringen Leute nicht einmal dazu, dass sie 26 Tage durchgehend irgendwas einnehmen, so hat sie es mir gesagt, wo ich dann nicht gesagt habe, ja, das Mentale darf man bei dem Ganzen natürlich nicht vergessen. Und ich sehe das jetzt als Vertreterin von Anima Mundi natürlich so. Was sind die Grundbedürfnisse von uns Menschen? Das ist Freiheit, Sicherheit und Zugehörigkeit. Die Freiheit, wenn ich heute sage, du musst, bin ja irgendwo in der Freiheit eingeschränkt und dann kommt irgendwie dieser Widerstand. Diese 80-20-Regel, die wir auch lieben, muss ich sagen, weil um das geht es ja eigentlich. Du hast einfach Raum dafür, dass du die grundsätzlich, wie du sagst, positiv gut ernährst, positive Gedanken hast, auf dich schaust und gleichzeitig aber das nicht so extrem betreibst, also teilweise, wenn ich das Wort verwenden darf, fast asozial wirst. Oder wie siehst du das?
Das ist eben so, wenn du dem Menschen was wegnimmst oder wegnehmen willst, dann machst du es noch interessant oder da kommt der Widerstand, wenn man sagt, na, will ich nicht. Da gibt es eine spannende Regel, da schaue ich kurz nach.
Ja. Wir
können kurz weiterreden, während ich suche.
Ja, was das mit dem Alkohol war mir wichtig, da das mit dem, es ist so, ich könnte noch extrem viele Sachen fragen, auch warum du kein Fleisch isst, aber während du nachschaust, kannst du das kurz beantworten oder?
Ja, gerne. Also ich habe damals mit der Schule mit 12 den Film We Feed the World gesehen, wo es halt um die Produktion von Fleisch gesehen haben und habe gesehen, wie die Hühner und die Schweine durchs Elektrobad gefahren sind und habe gesagt, das kann ich nicht unterstützen, ethisch, also eigentlich aus ethischer Sicht. Genau, und da gibt es ein cooles, eine coole Regel sozusagen, oder nicht Regel, ich will jetzt nicht Regel sagen, wo man eher den Menschen was, und wo es um mehr Dinge geht und nicht wegnehmen, die lautet 30-30-30. Bedeutet, man soll schauen, dass man pro Mahlzeit 30 Gramm Protein bekommt, weil Protein einfach wichtig ist für die Muskulatur, hält den Blutzucker stabiler, 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag, was einerseits auch die Zuckeraufnahme im Körper vermindert, wichtig ist, oder nicht vermindert, verlangsamt, wichtig ist für das Darmmikrobiom und 30 Minuten Bewegung am Tag. Also wenn ich das umsetze schon, nehme ich niemandem was weg, im Gegenteil, ich führe was zu und habe riesengroße Benefits.
Darf ich da noch was ergänzen? Ja. Da habe ich nämlich jetzt, wenn wir bei den Ballaststoffen sind, die Zeit ist schon relativ fortgeschritten, aber ich glaube, das ist für die Zuhörerinnen auch ganz, ganz spannend. die haben gesagt, korrigiere, wenn es nicht stimmt, ich glaube, der Mensch braucht ca. 100 Gramm Ballaststoffe am Tag. In einem Salatkopf, einen ganzen Kopf, sind nur 3 Gramm drin. Ich überlege mal, wie viel Kopf Salatkopf du essen möchtest. Geht sich irgendwie nicht aus.
Salat ist eine schlechte Quelle.
Eine schlechte Quelle, weil viele, wir sind noch von früher so, ich Salat, Ballaststoffe. Und was ich jetzt nehme, jetzt sage ich einmal, jetzt plaudere ich einmal aus meinem Nähkästchen, das ist ein Wahnsinn, Akazienfaserpulver. Das ist das Beste, was ich jemals für mich genommen habe. Dann kennst du das.
Mhm.
Da nimmst du in der Früh Akazie, das ist reines Ballaststoff, reine Ballaststoffe drinnen. Mhm. Und das ist etwas, wo einfach der Körper, das merke ich richtig, wie der Körper da gut funktioniert. Was hast du da für eine medizinische These dazu?
Ich habe letztens für ein Magazin einen Artikel geschrieben zu dem Thema die unterschätzte Kraft der Ballaststoffe. Wo man weiß, je höher die Ballaststoffaufnahme, desto länger leben auch die Menschen, weil Ballaststoffe sind sozusagen das Futter für die Darmbakterien. Wir haben im Darm ganz, ganz viele Bakterien und die leben halt von dem, was wir uns ernähren. Und Ballaststoffe sind sozusagen, können im Dünndarm nicht aufgenommen werden, sondern werden erst im Dickdarm, da wo die ganzen Bakterien sitzen, fermentiert. Und bei diesem Fermentationsprozess der Ballaststoffe entstehen ganz, ganz viele wichtige und gute Stoffe. Die sogenannten kurzkettigen Fettsäuren, Short-Chain Fatty Acids, sind drei wichtige, Butyrat, Acetat und Propionat. Und diese Fettsäuren sind einerseits Energiequelle für den Darm, für die Darmbakterien selber. Das heißt, die wirken auf sich selber schon positiv und kommunizieren sogar bis ins Gehirn. Also man kann diese Stoffe, die diese Darmbakterien produzieren, im Hirn nachweisen. Das geht über den Nervus vagus, also der kommuniziert diese Darm-Hirn-Achse und das ist eben das Spannende. Und bei den Ballaststoffen ist halt das Wichtigste, ausreichend zu bekommen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt am Tag 30 Gramm. In Österreich schaffen die meisten nicht mal 20. Männer schaffen ein bisschen mehr wie Frauen, aber wir Männer einfach mehr essen.
Aber Julie, nimmst du was dazu? Was?
Nein, ich esse sehr verbrannt
bei Tod. Sagen bitte, was nehmt ihr? Bitte, was sollt ihr essen, liebe Zuhörerin, damit ihr.
Also man kann sagen, die Hälfte eines Tellers sollte Gemüse sein.
Gibt es ein spezielles Gemüse, was du empfiehlst?
Eine Mischung aus vielen. Also ich empfehle immer das Prinzip Eat the Rainbow, dass ich mal jede Farbe raussuche, weil warum sind diese Pflanzenstoffe so gesund? Diese ganzen Farbstoffe sind ja nichts anderes wie sekundäre Pflanzenstoffe, die ganz, ganz viele positive Benefits haben. Wenn ich jetzt was Blaues esse, habe ich Anthocyane, wenn ich die Tomate esse, das Rote ist das Lycopin, wenn ich Erdbeeren, also jede Farbe hat halt sozusagen, steht für einen sekundären Pflanzenstoff oder eine Kombi aus vielen und wenn ich der unterschiedliche kombiniere, habe ich den maximalen Benefit.
Ja, eben, Patrick, jetzt sage ich dir was, aber das wäre jetzt, geht glaube ich dann zu weit, wenn ich dir jetzt sage, dass ich jetzt wieder wo gelesen habe, dass in Wahrheit in unseren Nahrungsmitteln gar keine, unter Anführungszeichen, Sonne mehr drinnen ist, die das jetzt ausmacht, was macht man da?
Das ist ja mit den ganzen Nährstoffen so, diese ganzen Gemüse und Obst wird so hochgezüchtet, dass das einfach in maximal kurzer Zeit, den maximalen Ertrag bringt. Genau,
ja.
Das heißt Dilution-Effekt. Ich erkläre das immer so, du kannst dir vorstellen, wenn ein Pfirsichbaum früher 10 Pfirsiche hatte, dann waren die Nährstoffe aufgeteilt auf diese 10 Pfirsiche. Und die meiste Nährstoffproduktion findet in den Reifungsprozess ab. Jetzt ist der Pfirsichbaum so hochgezüchtet, dass er nicht mehr 10 Pfirsiche trägt, sondern 100. Und das heißt, dann kommt zu Dilution, zu Verdünnung. Das heißt, jeder einzelne Pfirsich hat halt weniger Nährstoffe.
Mehr
Pfirsiche essen, genau. Und das ist halt auch das Thema. Das eine, wir essen immer mehr hochverarbeitete Lebensmittel, die sogenannten Ultra-Processed Foods, wo man weiß, je mehr ich davon esse, desto mehr leidet die Gesundheit. Eine Theorie ist nicht nur, dass es die Lebensmittel an sich sind, sondern das ist das Fehlen der guten Stoffe. Durch das Verarbeiten dieser Lebensmittel werden die Ballaststoffe kaputt gemacht, weil das einfach nur mehr irgendwelche Isolate sind. Da fehlen die guten Fette, das ist einfach nur mehr. Und auch wie soll ich sagen, es sättigt nicht so gut. Das ist ja das Besondere an die Ballaststoffen, dass ich schneller satt bin und dann mich nicht überesse und dann nicht ins Übergewicht komme, weil dieses permanent zu viel an Kalorien führt zu Übergewicht und Übergewicht ist der Killer Nummer eins.
Da wären wir jetzt beim nächsten Thema. Ich weiß, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten, aber ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt und zwar Ballaststoffe, Übergewicht, da muss ich jetzt gleich einmal an die Frauen denken und an Gott sei Dank das Thema, was jetzt schon mehr medial auch aufbereitet wird, Menopause.
Ja.
Hey, jetzt bist du noch jung und ein Mann und trotzdem, was kann man da Frauen in dieser Phase empfehlen, damit die da irgendwie gut rüberkommt? Ballaststoffe, hast du schon gesagt, ist sicher wichtig, oder was gibt es da noch, was sie so zu Hause tun können?
Ja, die Menopause ist, glaube ich, eine riesengroße Challenge für eine Frau. Da ist es halt schwer für mich als Mann, da das kann man sich einfach nicht reinversetzen, wie das ist, aber wichtig ist halt, dass man in dieser Phase zum Beispiel, wenn man jetzt frühzeitig in die Menopause kommt, zum Beispiel das Thema Knochengesundheit. Osteoporose ist ein riesengroßes Thema, ist eben wie auch Cholesterin und Blutdruck eine stille Krankheit, du merkst es nicht, dass dein Knochen immer weniger wird und das Östrogen, was praktisch die Frau in den Eier, in den Eierstück, also Ovarien bildet, sozusagen, das schützt den Knochen, das ist wie so ein Knochenschutz durch den Wechsel, wenn der jetzt zu früh kommt, fällt das Östrogen weg und der Knochenschutz fällt weg und der Knochen wird massiv abgebaut. Frauen verlieren teilweise nach dem Wechsel bis zu 3% an Knochenmasse pro Jahr. Bedeutet jetzt, früher sind die Leute 70 geworden, da hat der Knochen ausgereicht, jetzt wollen wir 90 oder 100 werden und wir brauchen halt den Knochen für die Selbstständigkeit im Alter. Was bringt es mir, wenn ich 100 bin, aber mir mit 70 die ganzen Wirbelkörper breche und dann immer selbstständig und funktional im Alter leben kann? Also das einfach auch diese Check-ups zu machen. Bei einer Frau geht oft nach dem Wechsel das Cholesterin in die Höhe, der Blutdruck steigt, der Schlaf wird schlechter. Also da könnte man über Hormonersatztherapien reden mit einem Gynäkologen oder einer Gynäkologin, die darauf spezialisiert ist. Meine Mama, die hatte jetzt so starke Schlafstörungen, konnte nicht einschlafen, Hitzewallungen. Die nimmt jetzt bioidente Hormone, Progesteron, Östrogen und der geht
nochmal
super.
Für die Zuhörerinnen, nochmal ganz kurz, was nimmt sie?
Sie nimmt jetzt Progesteron und Estradiol, also Östrogene.
Okay, weil da muss man schon sagen.
Ja, das muss man, das definitiv, genau. Risikofaktoren, genau. Okay. Und der geht super, die schläft wieder gut, die Hitzewallungen sind weg und die Lebensqualität steigt massiv.
Ja, dazu fragen wir, das hört man ja immer wieder, Magnesium fördert den Schlaf, kann man jederzeit nehmen, oder?
Magnesium ist eines, also ich habe so drei Basis-Supplements oder Nährstoffe, die ich empfehle, Vitamin D, weil das die meisten unterversorgt sind im Winter und einerseits durch das weniger in der Sonne sein, Omega-3, wichtig für die Entzündungsgeschehen, weil wir einfach viel zu wenig davon essen, das ist eigentlich nur in fetten Fisch enthalten, fetter Fisch ist auch wieder so eine Sache, ist mehr mit Mikroplastik belastet, Schwermetallen. Und Omega-3 kann der Körper eigentlich nur selber bilden aus einer Ausgangssubstanz, das ist die Alpha-Linolensäure, ALA, die ist vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten, Chiasamen, Walnüsse, Leinsamen und die kann der Körper praktisch in EPA und DHA umwandeln. Und dieses EPA und DHA sind diese guten Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmend sind, schmerzregulierend, wichtig fürs Gehirn. Unser Gehirn allein besteht zu 60% nur aus DHA, aus dieser einen Omega-3-Fettsäure.
Das heißt Chiasamen, Walnüsse und Leinsamen.
Genau, sind diese Ausgangssubstanz, diese Alpha-Linolensäure. Und aus der kann der Körper das EPA und DHA bilden. Mhm. Aber diese Umwandlung ist leider nicht so gut und nicht so effizient einerseits. Und andererseits wird sie gleichzeitig gehemmt durch das Überschuss an Omega-6-Fettsäuren. Mhm. Weil durch diese Umwandlung von Ausgangssubstanz ins EPA und DHA benötigt dieselben Umwandlungsenzyme wie das Omega-6. Und unsere moderne Nahrung ist halt reich an Omega-6. Das Fleisch früher, die waren Weidenfleisch, das heißt, die haben viel Gras gefressen, das war Omega-3-reicher. Jetzt ist es nur mehr das Kraftfutter, was halt Mais und Sojaschrot ist und deshalb das Fleisch Omega-6-lastiger ist. Und deshalb verschiebt sich die Balance einfach.
Deshalb, wenn, dann Wildfleisch essen, oder?
Wäre das beste Fleisch. Das
Beste, ja.
Genau.
Ja. Und heißt, man braucht Beziehungen zu Jägern.
Na,
nur die Beziehungen zu Jägern, ja. Es ist so spannend mit dir.
Ich will nach Stunden reden.
Ich muss auch sagen, es ist so spannend. Also noch einmal zusammenfassend, das war jetzt, glaube ich, sehr wichtig. Omega-3, Vitamin D, Magnesium, Hormonersatz kann man natürlich, das kann man nur machen.
Das ist so eine pauschale Empfehlung.
Aber du könntest ganz kurz, Vitamin D, Magnesium, Omega-3, könntest du sagen, kann man nehmen, ohne ein Blutbild zu machen?
Vitamin D würde ich mit einem Blutbild machen, weil das ist ein fettlösliches Vitamin, was man theoretisch überdosieren kann. Wenn das zu viel ist, dann nimmt der Körper praktisch zu viel Kalzium aus und das könnte zu einem Nierenversagen führen. Deshalb rate ich davon ab, Vitamin D jetzt Hochdosis alleine zu nehmen, sondern eher nach Blutbild, wo man schaut, wie ist mein Wert und dann sozusagen supplementieren. Die maximale Empfehlung pro Tag, wo man sagt, das ist die Grenze, wo nichts passieren kann, sind 4000 Einheiten pro Tag. Vitamin D ist immer fettlösliches Vitamin, das sollte ich dann immer zum Essen nehmen und eben nach Labor.
Immer zum Essen nehmen.
Genau, weil es dann besser aufgenommen wird.
Okay, merken zum Essen.
Also Vitamin D ist eines der Basis, was ich immer empfehle, vor allem im Winter, weil das Vitamin D kann der Körper einerseits selber bilden über die Sonne. Dafür braucht es genug Energie und die gibt es meistens nur von Mai bis September oder April bis September.
Aber da habe ich auch gehört, wenn er müsstest du, um das wirklich aufzunehmen, komplett ohne Sonnenschutz, eigentlich der ganze Körper müsste schon nackt sein, damit die Oberfläche vorhanden ist, die man braucht, um das Vitamin D aus der Sonne aufzunehmen. Oder?
Also man sagt, der UVB-Index muss über 3 sein und das ist vor allem in der Zeit zwischen 10 10 und 14 Uhr im Sommer und darf, müssen 25% der Körperoberfläche frei sein, dass man gut Vitamin D bilden kann. Wenn ich jetzt komplett bedeckt bin und zur Mittagszeit nur im Büro arbeite, wird es schwer. Im Alter wird es schwerer, wenn die Haut das nicht mehr so gut bilden kann. Wenn ich jetzt massiv viel Sonnencreme verwende, wird es schwerer. Wenn ich ein dunklerer Hauttyp bin, wird es schwerer. Zum Beispiel dunkelhäutige Menschen sollten auch im Sommer Vitamin D supplementieren, weil die das nicht über die Haut bilden können. Das Melanin, der Hautfarbstoff, blockiert die Aufnahme.
Spannend, also das ist sehr, sehr
Das ist das Vitamin D, das Omega-3, das ist empfehle ich eigentlich, die meisten Menschen haben einen Mangel, wenn sie nicht wirklich fetten Fisch essen. Da ist es wichtig, beim Omega-3 auf gute Qualität zu achten, weil einfach Omega-3 sind Fettsäuren und die sollten halt möglichst nicht oxidiert sein, weil Fett, wenn es mit der Luft steht, wird ranzig und ähnlich beim Omega-3. Und das ist oft bei Kapseln der Fall, dass die Menschen die schlucken und nicht merken, dass das eigentlich schon ranzige Kapseln sind. Und das ist das eine, das heißt, das muss oxidationsgeschützt sein durch Zusatzstoffe wie zum Beispiel Vitamin E oder Tocopherole oder Olivenöl, das einfach diese Oxidation verhindert und wirklich diese guten Omega-3-Fettsäuren dann in den Körper kommen und halt auf gute Qualität achten. Das ist
ja, oder wäre gerade bei dabei, ich könnte rein theoretisch, kann ich in der Früh oder jeden zweiten Tag einen Löffel Leinöl nehmen. Und da habe ich jetzt auch gelesen, dass das Leinöl, du sollst das immer, wie du gerade sagst, oxidiert, du sollst erstens irgendwie im Kühlschrank
abwarten. Genau.
Zweitens einmal sollst du kleine Flaschen kaufen, weil das in kürzester Zeit eben eigentlich kaputt wird.
Ja. Ja, also oxidiert, genau.
Und du erkennst, ob es eine gute Qualität ist oder eine schlechte, indem es stockt, wenn es im Kühlschrank ist. Ist das richtig?
Nicht wirklich, weil die ganzen Fette stocken im Kühlschrank, weil es halt durch die Kälte einfach kristallisiert. Das sind auch die guten Omega-3-Öle, die werden auch im Kühlschrank. Da schauen sie aus,
als wenn. Wenn sie stocken, dann ist es gut, das habe ich gehört.
Ach so.
Wenn es stockt, ist es eine gute Qualität,
ja.
Und sonst ist es scheinbar irgendwie mit irgendwelchen Zusatzstoffen behaftet und dann ist es keine gute Qualität mehr. Das heißt, das kann man Zuhörern wirklich sorgen,
also kleine
Mengen kaufen,
ja, genau.
Die im Kühlschrank bleiben.
Genau, und zum Essen konsumieren. Und da ist zum Beispiel so ein Totox-Wert, das ist so ein Oxidationswert. Also gute Hersteller, also ich empfehle halt Supplements von Herstellern, die halt laborgeprüft sind und mit Qualität stehen. Weil gerade da ist es wichtig, wenn ich mir jetzt schon was Gutes zuführen will, dann sollte ich da auf die beste Qualität achten, weil sonst mache ich eigentlich kontraproduktive.
Das klingt man sich selber.
Ja, genau. Gab es zum Beispiel Fälle, wo Leute auf Amazon Vitamin D bestellt haben, das war dann nicht 10.000 Eintropfen, sondern 100.000 und die sind dann auf der Intensivstation gelandet, weil es einfach falsch dosiert war. Es gibt ja keine Pflicht, dass man Nahrungsergänzungsmittel zählt zum Lebensmittelrecht, soviel ich weiß, und da gibt es keine Pflicht, dass man das Labor überprüft. Das heißt, man muss darauf vertrauen, dass der Hersteller das oben hat, was oben steht. Also der haftet ja, also der ist nicht verpflichtet, dass er das raufschreibt, wie viel das sein muss.
Weil es nicht nach dem Arzneimittelgesetz, genau, sondern nach dem Lebensmittelgesetz, genau, beurteilt wird. Deswegen können sie wahrscheinlich ja auch in den ersten, den
normalen, genau.
Ich sage jetzt keine Namen, die es verkaufen.
Ja.
Das heißt, auf jeden Fall dort zu schauen, dass man eine qualitativ hochwertige,
genau,
Marke dahinter steht.
Definitiv. Ja.
Studien wahrscheinlich dazu.
Ja, genau. Ja, okay. Und das dritte ist halt Magnesium, weil Magnesium ist einfach ein wichtiger Mineralstoff auch fürs Gehirn, für die Konzentration, für die Leistungsfähigkeit, wird durch moderne Zubereitungsarten eher durchs Kochen, durchs Braten eher ausgeschwemmt sozusagen. Und viele Menschen sind halt so gestresst, dass sie auch Magnesium mehr verbrauchen durchs Cortisol. Das ist ein Teufelskreislauf. Wenn ich viel Cortisol habe, verbrauche ich mehr Magnesium. Wenn ich weniger Magnesium habe, produziere ich mehr Cortisol.
Das ist ja echt der Teufelskreislauf.
Genau.
Ganz
genau. Und deshalb mit Magnesium kann man nichts falsch machen. Da empfehle ich immer so ein Breitkomplex Magnesium aus unterschiedlichen Formen. Die Standard enthalten meistens nur Magnesiumoxid. Das ist eher schlechter, unter Anführungszeichen, von der Bioverfügbarkeit. Ich empfehle immer so einen Komplex, weil dann einfach der Körper sich das meiste rausholen kann.
Was er brauchen kann. Das Wunderwerk Körper holt sich dann das, was es, genau, wirklich gerade braucht. Und da wären wir beim Thema, das wäre noch ein nächster, eigentlich der nächste Satz, der mir, oder die nächste Frage, die mir schon im Zusammenhang mit Medizin am Herzen liegt. Was sagst du zu somatischer Intelligenz? Weil normalerweise ist es ja so, oder wie konnten wir als Mensch überleben? Da denke ich mir immer, es muss ja irgendetwas in uns drinnen sein, der schon spürt. Zum Beispiel, wir haben einen angeborenen Ekel. Der schützt uns ja eigentlich davor, dass wir verdorbene Lebensmittel,
genau,
zu uns nehmen. Und so denke ich mir, muss es umgekehrt ja auch sein, dass man bewusst, so wie Kinder oft auch, einen Instinkt dafür haben, was sie gerade brauchen.
Mhm. Also ich sage schon, dass das gibt. Zum Beispiel, man weiß ja, Düfte, eben wie du sagst, das ist ja das limbische System im Gehirn, das Reptiliengehirn. Und
das Älteste.
Genau, das Älteste. Und deshalb arbeiten ja Düfte so gut mit dem Mentalen zusammen. Zum Beispiel Lavendel wirkt extrem beruhigend, lässt uns zur Ruhe kommen. Oder schlechte Gerüche sind einfach automatisch schon Gefahr. Und da kann man ganz stark mit dem arbeiten. Das geht wirklich in dieses Limbische, in dieses Emotionsgehirn, in das Reptiliengehirn.
Ja, mit dem arbeiten ja auch die Top-Marken, Automarken, darf ich auch keinen Namen nennen, die schauen ja schon, wie das Leder riecht, um genau, der Geruchssinn ist ja der älteste Sinn, ja. Um genau das Reptilienhirn zu triggern, sage ich jetzt einmal, wo die Männer dann glauben, sie haben jetzt bewusst entschieden, das Auto zu kaufen. In Wahrheit hat diese spezielle Automarke alles getan, um das limbische System, ja. Das ist der Klang der Türe, wenn sie zugeht, der Duft des Leders, das Radio, wenn du einschaltest, wenn du diesen Knopf drehst oder drückst, wie das klickt, das geht alles aufs limbische System, ja. Neuromarketing nennen wir das. Also das ist faszinierend.
Aber das ist ja das Spannende, weil so Produktverkäufen, du verkaufst ja nicht das Produkt, du verkaufst die Emotion dazu. Genau. Und das ist ja auch bei der Werbung, wenn jetzt irgendwie ein Auto da fährt und auf den Bergen, das ist dann das Gefühl von Freiheit und also dass du verkaufst die Emotion. Und jetzt wollte ich auch noch was sagen zu dem
Duftgeruch.
Genau, Duftgeruch ist ja auch oft bei der Partnerwahl, okay, dass ja. Man sagt, ich kann dich nicht riechen, dass Menschen, wo man weiß, teilweise über den Geruch sich den Partner aussuchen. Da gibt es sogenannte, das geht jetzt sehr komplex, ich kann es jetzt auch nicht mehr ganz genau wiedergeben, das heißt MHC-Komplexe und dass man sozusagen die Theorie ist dahinter, dass man sich einen Partner aussucht, der eher anders ist wie ich, um sozusagen eine maximale genetische Variation zu bekommen, dass sich die Gene so gut wie möglich durchmischen.
Lieber Patrick, was das da das Thema ist?
Was?
Das Thema, was ist da die Gefahr, die wir heute haben? Weil mit dem habe ich mich auch schon beschäftigt. Das Problem ist, wenn Frauen die Pille nehmen,
ja.
Funktioniert das nicht mehr. Das heißt, eigentlich sollte man sich den Partner aussuchen, wenn man die Pille nicht nimmt, weil dann ist genau das gewährleistet. Aber wenn du die Pille nimmst, hast du einen anderen Blick auf die Männerwahl, sage ich jetzt einmal, als umgekehrt. Aber
man sieht einfach, wie komplex das Thema Gesundheit ist und wie viel man da machen kann und wie viel auch die Leute wissen wollen oder wie viele Infos da benötigt sind für unterschiedlichste Bereiche.
Total.
Wir haben jetzt nur einen kleinen Aspekt angesprochen.
Ja. Lieber Patrick, da wäre jetzt schon bei der vorletzten Frage. Was beschreibt deine Vision in einem kurzen Satz? Von mir sind 3 Wörtern, wie auch immer.
Ja, eben Menschen zu bester Gesundheit zu verhelfen.
Menschen zu bester Gesundheit zu verhelfen, sehr schön. Und meine letzte Frage, die ich an dich stellen darf. Wenn du eine Frage ans Universum stellen könntest und du würdest eine wirklich ehrliche Antwort bekommen, welche Frage wäre das?
Schwer. Ich glaube, da brauche ich ein Glas Wein dazu zum Philosophieren.
Das heißt, wir müssen die noch einmal ein.
Genau, mit einem Glas Weiß und da philosophieren wir drüber.
Mit einem Glas Rotwein. Genau. Weil das ist nachweislich und auch nicht nachweislich gesagt, genau. Wie auch immer.
Aber nur in bester Gesellschaft.
Also Gesellschaft. Ja, dann bleibt mir nur mehr eins. Vielen herzlichen Dank, Patrick.
Ich sag danke.
Das war unglaublich. Also, du hast uns da Hoffnung gemacht. Du hast wirklich da den Zuhörerinnen und Zuhörern viele Impulse und Tipps gegeben, wie sie lange gesund bleiben können, wie sie gesund alt werden können.
Das ist das Stichwort, gesund alt werden. Nicht alt werden, sondern gesund alt werden. Ich kann 100 werden durch moderne Therapien, aber gesund alt.
Gesund alt werden, weil, und da ergänze ich noch was als Juristin, es ist ja auch so, dass unsere Systeme können das überhaupt nicht mehr tragen. Nein. Gesundheitssystem, das Pensionssystem ist alles überfordert und da ist auch gar nicht darauf ausgerichtet. Und jetzt kommen erst die Babyboomer, muss man sich vorstellen. Wie werden da die Spitäler mit dem umgehen? Das ist ein großes Fragezeichen.
Deshalb auch nochmal kurz zu meiner Mission, immer auf Social Media Leute zu informieren, will ich jetzt immer mehr machen, weil junge Leute gehen nicht mehr zum Arzt, sie holen sich ihre Info auf TikTok, auf Instagram, das ist ihre primäre Informationsquelle. Also das ist das Wichtige, die Leute abzuholen und zu informieren.
Ich glaube, das ist, weil meine Tochter ist ja Ärztin und die ist ja im Krankenhaus auch gerade und sie sagt auch, also das ist einfach der Fachkräftemangel, der Pflegepersonalmangel. Und jetzt, wie gesagt, jetzt kommen die alten Leute, die teilweise, das ist ja der Krux, die im Altersheim keinen Platz bekommen und die teilweise dann ins Krankenhaus
irgendwie,
dann kennst du das eh. Also das ist eine schwierige Situation und deshalb sage ich auch, es ist wichtig, dass wir alle, Unternehmerinnen auch und Unternehmer, bitte zuhören, bewusst uns Zeit nehmen, wie du sagst, Schlaf, rechtzeitig regenerieren, ein Reset machen, auf uns schauen, damit man das Krankenhaus, wenn ich es einmal so sagen darf, so wenig wie möglich brauchen. Mhm. Kann man das so sagen?
Ja, definitiv, ist auch extrem wichtig.
Ja, und auf uns schauen.
Ja, und ich denke mal, wenn ich als Unternehmer schaue, dass meinem Team gut geht, dann geht es allen gut.
Ja, ich bin ja als Unternehmer auch ein Vorteil.
Genau.
Ja, und wenn ich auf mich schaue, wie du sagst, und auch schaue,
dann nehmen wir das Kultur.
Siehst, das möchte ich noch kurz sagen. Ich war jetzt bei der Mental Health Summit Messe in Mental Health Summit in Münden. Und dieses Mental Health-Thema, was ja noch sehr stiefmutterlich behandelt wurde, bekommt jetzt schon mehr Fahrt, sage ich jetzt einmal. Dort waren wirklich Unternehmen wie Audi, DHL, TÜV, alle möglichen, die das Mental Health-Thema schon im Unternehmen wirklich implementiert haben. Warum? Die sagen mittlerweile, nicht die Unternehmer, sondern die Forschung, jeder achte Mann, jede vierte Frau hat zukünftig Burnout, depressive Episoden. Mhm. Man muss als Unternehmer, Unternehmerin oder beziehungsweise man kann immer so tun, als würde dann das nichts angehen, weil ja ein Mitarbeiter ja die Wertschöpfung ist und wenn der kündigt oder krank ist oder lange im Krankenstand ist, dann haben wir ein Problem.
Ja, und auch eine Art Visitenkarte. Meine Mitarbeiter sind eine Visitenkarte. Wenn die alle krank erschöpft und müde sind, spricht das nicht für mein Unternehmen.
Das kommt noch, das heißt, es geht um die Unternehmenskultur und weil du es auch schon angesprochen hast, die jungen Leute, die suchen auch diese Unternehmenskultur.
Und zum Glück wird das immer wichtiger.
Zum Glück, und dann wird oft auch, da könnte man jetzt über die Generation Z reden, wo viele sagen, die wollen nicht mehr leisten. Nein, die haben einfach andere Werte. Wir sind halt jetzt in dieser Sinngesellschaft und nicht mehr in der extremen nur Leistung, 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 sondern wir dürfen jetzt überlegen, was macht Sinn, was sind unsere Werte oder
wie
wollen wir tun? Und je schneller, glaube ich, Unternehmerinnen und Unternehmer diesen Wandel anerkennen und in ihren eigenen Unternehmen kultivieren, desto schneller kann das auch gemeinsam funktionieren. Ja.
Das stimmt, das ist ein super Ansporn.
Ja, also lieber Patrick, also wir hoffen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das Gespräch, diese neuen Perspektiven und Impulse von dir gefallen haben. Und wenn du ihr weiter in diese Themen eintauchen möchtet, folgt Anima Mundi für die Kunst des ganzheitlichen Erfolgs, dem Bewusstsein für das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele. Und denkt bitte daran, Selbstführung ist die neue Superpower. Eigenverantwortung ist extrem wichtig. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Patrick, noch ein letztes Wort?
Ja, das kommt gleich zu dem Thema, weil du es gesagt hast, Eigenverantwortung. Früher war es halt eben so, die Leute sind zum Arzt gegangen, haben ihre komplette Verantwortung abgegeben und gesagt, ich will die Tablette, mach mich gesund. Jetzt motiviere ich die Leute, in die Eigenverantwortung zu gehen und sagen, wir sind oft beide, wir machen das gemeinsam und du bist für deine Gesundheit verantwortlich.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Danke vielmals.
Danke auch.
Danke fürs Zuhören und bleibt euch nah.